Ja, ein ganz kurzes Bibelwort mit einem ganz großen Inhalt möchte ich an den Anfang der Predigt stellen heute Morgen. In Matthäus Kapitel 6 aus dem 13. Vers ein Teil. Da heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Text in der Bibel, der auch in meiner Übersetzung bereits aus dem Text herausgerutscht ist in die Fußnote, weil immer wieder gesagt wurde, er gehört eigentlich nicht zum Vater Unser, zum eigentlichen Bibeltext, sondern ist nur in der Fußnote vermerkt. Aber wir wissen, dass er schon im ersten Jahrhundert nach Christus historisch als ein Teil der Gemeindeordnung bezeugt ist. Mich fasziniert dieser Teil dieses Gebetes immer wieder so sehr, weil er den Gesamtzusammenhang der biblischen Botschaft so sehr hineinpasst. Die Summe des Wortes ist Wahrheit, steht im Psalm, ich glaube es im Psalm 119. Die Summe des Wortes ist Wahrheit. Und so passt dieses Wort in die Summe des Wortes so gut hinein. Es schenkt uns eine Perspektive auf das Ganze und auf das Ewige. Es nimmt unsere Perspektive weg von dieser Erde und bringt unsere Perspektive einfach hinein in das Himmlische. Jesus beginnt seinen Predigtdienst mit der Botschaft, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt noch dazu, tut Buße. Aber dann der eigentliche Gedanke, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und an anderer Stelle lehrt er, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch, noch näher als nahe gekommen. Es ist bereits inwendig in denen, die ihm vertrauen, die ihm ihr Leben gegeben haben. Viele Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, er benutzt sehr Gleichnisse, um ganz große Wahrheiten weiterzusagen. Und viele dieser Gleichnisse, die er erzählt hat, handeln vom Wesen des Reiches Gottes. Da heißt es dann immer zum Anfang, das Reich Gottes ist gleich einem Sämann zum Beispiel, der Samen aussäte. Oder das Reich Gottes ist gleich einem Mann, der über Land zog und dann kommen die wesentlichen Punkte des Reiches Gottes. Das Reich Gottes wird verglichen mit einem Hochzeitsmahl und viele andere Dinge. Und er redet vom Reich Gottes als Gegenentwurf oder Gegenpart zum Reich dieser Welt. Dieses Reich dieser Welt wird auch das Reich der Finsternis genannt. Und das Reich Gottes wird als Reich des Lichtes bezeichnet. Und wenn wir nun zu diesem kurzen Text zurückkehren, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, dann spüren wir, dass daraus einfach ein Lobpreis klingt. Das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, war eine Aneinanderreihung von Bitten. Vater, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name steht an erster Stelle und dann die Bitten unser tägliches Brot, gib uns heute, vergib uns unsere Schuld und führe uns, so dass wir nicht in Versuchung geraten. Und am Ende steht dann, denn dein ist das Reich. Und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist wie ein Lobpreis, der den Bitten folgt und somit ist ein Ausdruck des Glaubens, dass Gott mächtig und stark und reich genug ist, die Bitten, mit denen seine Kinder zu ihm kommen, auch zu erhören. Er hat das Gebet nicht so gelehrt, damit wir es so runterbeten können, wie es auch vielfach geschieht, ohne sich darüber Gedanken zu machen, sondern er lehrt uns dieses Gebet und am Ende sagt er, ich stehe dafür, dass jede einzelne Bitte auch erhört werden kann. Ich bin stark und mächtig genug, dass die Bitten, mit denen ihr zu mir kommt, als Kinder auch erhört werden können. Für Menschen, die noch nie dem lebendigen Gott begegnet sind, ist es schon eigenartig, dass wir unsere Gebete nach oben senden. Dass wir dastehen und zu einem Gott beten, den niemand sieht. Wir sehen nur eigentlich nur die Decke hier. Aber wir richten unser inneres Auge nach oben und beten zu einem Gott, den man nicht sehen kann. Wir reden zu jemand, den wir unseren Vater und König und Herr nennen, aber wir reden einfach auch in menschlich gesehen ins Nichts hinein. Manche finden das eigenartig, andere lächeln müde darüber. Und das gibt es auch diejenigen, die uns bemitleiden, als hätten wir irgendwo die Bindung zu dieser Welt verloren. Und wirklich für alle, die keinen Zugang zum Glauben gefunden haben, bleibt es ja nur, dass sie auf diese sichtbare Welt angewiesen sind. Wer Gott nicht kennt, der ist auf das, was er sieht, angewiesen. Und da entsteht schnell das Argument, dass das Reden vom Reich Gottes vielleicht nichts anderes ist als eine Vertröstung auf eine Zukunft, weil man sich das so sehr wünscht. Und dann stützt man sich auf die eigene Kraft, auf die Selbstverwirklichung, auf all das, was man selber verwirklichen kann. Und zuletzt vielleicht sogar auf die Selbstverherrlichung. Der Mensch steht dann im Mittelpunkt mit all dem, was er kann und was er vorzuweisen hat. Ja, es sieht auch so aus, als seien die eigentlich Mächtigen die Menschen, die zu immer höheren Höhen gelangen, die immer noch bessere Erfindungen entwickeln, die immer noch klügere Wege finden, die Welt zu regieren, die Ideale errichten und die eine Freiheit und einen Reichtum und eine Weisheit und eine Schönheit propagieren, in der ihre eigene Wahrheit zum Maßstab gemacht wird. Wahr ist dann alles, was man so für richtig hält. Und die Medien tun ihr Übriges hinzu, indem sie den Menschen die Dinge so darstellen und verkaufen, als könnte überhaupt kein Zweifel entstehen, als sei das das einzig Richtige und Letztgültige. Und mitten da hinein kommt auf einmal der 24. Februar 2022. Und die Botschaft unserer Außenministerinnen nächsten Morgen lautet, wir alle sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. All das, was wir vorgesehen haben, von Menschen gemacht, von Menschen, die sich darauf berufen haben, sie haben alles im Griff. Und heute, knapp ein halbes Jahr später, ist aber die Gewohnheit schon wieder so eingekehrt. Alles wird schon irgendwie weitergehen. Immer mal kurz aufgeschreckt, wenn der neue Gaspreis aufflackert in den Medien oder wenn die Nachrichten von Inflation die Medien dominieren. Aber der Mensch sucht in sich selbst Lösung, in der Selbstverwirklichung, in der eigenen Kraft. Wie könnte es auch anders geschehen, wenn er Gott nicht kennt? Und da steht die Gemeinde, wir, die Christen. Der Apostel Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth, die der Gefahr beinahe erlegen ist, sich mit der äußerlichen Herrlichkeit und der Anerkennung und dem Ruhm in dieser Welt wieder anzufreunden und sie sich zurückzukaufen. Und dann schreibt Paulus, seht doch, wen ihr eigentlich unter euch findet. Sind es die wirklich Mächtigen dieser Welt? Sind es die Weisen, die alles im Griff haben? Sind es diejenigen, deren Wort in dieser Welt gilt? Und er kommt zum Schluss, nein, es sind die Verachteten, es sind die Belächelten und am Ende im Lauf der Geschichte auch immer wieder die Verfolgten, die an den Rand gedrängten. Die Gemeinde, so hat es mal jemand gesagt, ist zu allen Zeiten eine Gemeinde in Knechtsgestalt gewesen und wird es auch sein. Wann immer die Gemeinde oder die Kirche es geglaubt hat zu schaffen, den Zugang zur Welt und deren Anerkennung zu erlangen, ging es immer um den Ausverkauf der Wahrheit. Und um die Freundschaft der Welt zu erreichen, musste im Grunde immer die eigene Daseinsberechtigung in Frage gestellt werden. Nur die Ewigkeitsperspektive macht die Gemeinde unersetzlich. Sonst wär's lustig, dass wir mit 10 oder manchmal ein paar mehr Leuten hier sind und Gott verherrlichen und Gott die Ehre geben. Wenn wir nicht einen Blick für die Ewigkeit hätten, wenn wir nicht darüber hinaus sehen können, was in dieser Welt gilt. Tatsächlich, Gott hat den Weg gewählt durch die Torheit des Evangeliums und durch die Schwachheit des Kreuzes, das Starke dieser Welt schlussendlich zu entlarven, dem Wesen dieser Welt die Maske zu entziehen. Und am Ende bleibt bestehen die wahre Kraft und die echte Herrlichkeit kommt von Gott und sie ist überragend. Paulus sagt zwar jetzt noch in zerbrechlichen Gefäßen, jetzt noch in Gefäßen, wie wir es sind, aber sie ist überragend. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das ist der Lobpreis derer, die eben nicht nur diese eine vergängliche Welt kennen und auf diese eine vergängliche Welt angewiesen sind, sondern denen Gott die Augen geöffnet hat und die schon einen, wenn auch winzigen, Blick in die andere Welt, in Gottes Welt bekommen haben. Und für die anderen dürfen wir beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Ich kenne eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo der Prophet Elisa dasteht und für seinen Diener betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass diejenigen, die auf unserer Seite sind, mehr sind als die auf der Seite des Feindes. Ja, es beginnt mit der Schwachheit am Kreuz, mit dem verachteten Gott, dem vom Feind gedemütigten Christus. Es erweist sich aber in Kraft, als am Ostermorgen der Stein weggerollt war und das Grab leer war, der ins Grab gelegte, die Fesseln des Todes abstreift und dem kurzen Jubel des Feindes einen jähen Schock versetzt. Der Feind hat gejubelt, als Jesus gestorben war. Aber am Ostermorgen hat es ihn in einen Schock, in eine Schockstarre versetzt. Und das Evangelium erlangt seinen endgültigen Höhepunkt, wenn Christus in den Wolken wiederkommt und jedes Knie und alle Welt sich vor ihm beugen wird und bekennen muss, dass er der Herr ist. Dann wird die Knechtsgestalt der Gemeinde beendet sein. Und sie wird in große Herrlichkeit geführt werden. Ja, Paulus schreibt, die Leiden dauern nicht lange im Vergleich zur Ewigkeit. Und sie sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns geschenkt wird in der Ewigkeit, verschwindend. Gott hat seine Gemeinde auch in schwerster Not nicht alleine gelassen. Sein Plan ist nicht austauschbar. Er gilt auch jetzt, auch heute und für uns. Noch vor wenigen Jahren haben wir gesungen, der Herr regiert. Die Berge schmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Ich habe diesen Chorus geliebt. Aber wenn wir mitten in der Welt vor Ungläubigen singen, dann würden die darüber lachen. Und trotzdem ist es wahr, der Herr regiert, die Berge schmelzen wie Wachs in der Gegenwart des Herrn. Ja, wenn wir glauben, können wir es schon sehen, wie das Neue, wie das Ewige, das Alte und Vergängliche dieser Welt ablösen wird. Wie die Schönheit des Himmels die Hässlichkeit der von der Sünde entstellten Welt in den Schatten stellen wird. Ja, Gott hat die Erde herrlich geschaffen, wunderbar geschaffen. Wir sehen es immer noch in der Natur, aber der Mensch hat durch die Sünde die Hässlichkeit der Zerstörung in die Welt gebracht. Als Kinder Gottes können wir bereits vor unserem inneren Auge sehen, wie die Schönheit des Himmels diese Hässlichkeit der entstellten Welt in den Schatten stellen wird. Und die Frage ist, was macht unseren Glauben so sicher? Petrus, der Apostel, schreibt in einem seiner Briefe bereits vor 2000 Jahren einmal, das Wort Gottes, er nennt es das prophetische Wort, leuchtet jetzt schon an so vielen Orten wie eine Lampe, die mitten in die Dunkelheit hineinleuchtet. Und dann kommt er zu dem Ziel und redet davon, dass der Tag anbrechen wird, das Ende aller Dunkelheit. Wenn der Tag da ist, ist die Dunkelheit verschwunden. Aber jedes Licht oder sagen wir jedes Lichtlein gibt unserem Glauben die Kraft. Jeder, der aus der Finsternis der Sünde befreit ist, zu einem neuen Leben. Jede Kette der Gebundenheit, die durchbrochen ist im Namen Jesus. Jede Sucht, die durch Gebet durchbrochen wurde, ist ein Zeichen des Reiches Gottes. Und so vieles mehr. Wer sich das einmal aus biblischer Sicht anschauen möchte, dem empfehle ich, das 11. Kapitel im Brief an die Hebräer zu lesen. Was alles geschah, weil Menschen geglaubt haben. Dann kann uns schnell klar werden, dass alles auch mit unserem kleinen Leben jetzt zu tun hat. Dass es nicht nur das große, endgültige ist, sondern dass dieses Licht des Wortes Gottes, das einmal in einem hellen Tag enden wird, dass es etwas zu tun hat mit unseren Alltagssorgen. Dass etwas zu tun hat mit existenziellen Fragen unseres Lebens, mit den persönlichen Nöten und was auch immer da sein mag. Dieses Wort, das jetzt schon aufleuchtet und in den hellen Tag mündet, kann Antworten geben auf alle Fragen auch unseres kleinen Lebens. Gott hat die Macht. Ihm dürfen wir vertrauen. Und in ihm dürfen wir zur Ruhe kommen, denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dich dürfen wir unseren Vater nennen. Wenn alles Große dieser Welt bereits klein gemacht sein wird, wenn alle Mächtigen dieser Welt ihre Macht abgeben mussten, auch Putin und alle seine Leute, die ihm ähnlich sind, alle Unbezwingbaren dieser Welt, wenn alles Wissen der Wissenden bereits abgelöst sein wird, dann wird sein Reich und seine Kraft und seine Herrlichkeit immer noch sein, ein ewiges Reich. Welch eine Hoffnung! Könnte mir denken, dass uns das ermutigt, das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, mit einer neuen Überzeugung zu beten. Und den Lobpreis, der dieses Gebet beschließt, zu einem starken Bekenntnis unseres Herzens und unseres Glaubens zu machen. Und dazu dürfen wir uns heute ganz neu entscheiden. Herr, ich möchte, dass durch mein Leben ein Stück deines Reiches, deiner Kraft und deiner Herrlichkeit jetzt schon sichtbar wird, aber auf dich setze ich auch mein Vertrauen für die Ewigkeit. Gott lädt dich ein, diese Entscheidung einfach festzumachen. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir nicht einem leeren Geschwätz gefolgt sind, als wir unser Leben dir gegeben haben, sondern dass wir dem Wort eines großen Gottes unser Leben anvertraut haben. Herr, du hast uns nicht enttäuscht, auch wenn am Weg, den wir gegangen sind und noch gehen werden, manch eine Not und manch eine Schwierigkeit und manch ein Problem auftauchen mag. Herr, du erhebst unseren Blick darüber hinweg und gibst uns unseren Blick in eine ewige Zukunft, in eine ewige Herrlichkeit. Und wir dürfen es aus tiefstem Herzen bekennen. Wir glauben, dass dein Reich ein ewiges Reich ist, dass es alle Reiche dieser Welt in den Schatten stellt und ablösen wird. Dass deine Kraft, deine Macht, ja, alles bezwingt und am Ende alles zur Vollendung bringt. Wie wir es gehört haben, du bist der Anfänger und du bist der Vollender. Und da ist deine Herrlichkeit, alles überstrahlen wird, dein Licht, wenn du erscheinst. Herr, wir hoffen auf dich, wir vertrauen dir und wollen dir die Ehre geben. Amen.